NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend mit dabei sind. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen eines der beliebtesten Sommerfestivals im Norden. Desimo, vielen als Zauberer, Entertainer und Moderator bekannt, gestaltet erstmals das kleine Fest im großen Garten. Und welche Ideen und Visionen er mitbringt, darüber sprechen wir gleich. Und wir laden Sie ein in die fantasievolle Welt des Figurentheaters. Mit Klassikern, Märchen und modernen Stoffen bei den Figurentheatertagen in Göttingen. Einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Es ist eines der renommiertesten Kleinkunstfestivals bundesweit und mit seinem Spielort im barocken Großen Garten Herrenhausen auch wirklich einzigartig. Ich spreche vom kleinen Fest im Großen Garten. Ja, und ab der kommenden Saison liegt die künstlerische Leitung jetzt in neuen Händen oder besser gesagt in eigentlich sehr vertrauten. Desimo, bürgerlich, Detlef Simon, ist Moderator, Entertainer, er kann zaubern und ist tief verwurzelt in der hannoverschen Kulturszene und dem kleinen Fest seit vielen Jahren eben auch als Künstler verbunden. Und jetzt gestaltet er das Festival erstmals aus der Perspektive hinter den Kulissen. Was das jetzt für das kleine Fest 2026 bedeutet, darüber spreche ich mit ihm. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend hier im Kulturspiegel ist. Hallo Desimo.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Also, das kleine Fest im Großen Garten hat einen künstlerischen Leiter. Du bist ja selbst jahrelang Teil dieses Festivals gewesen. Wie hat sich denn der Moment angefühlt, als du die Info gekriegt hast, du könntest es werden?
Das tauchte immer wieder mal auf über die Jahre tatsächlich, weil 37 Jahre lang hatte das Harald Böhmann erschaffen als wirklich tolles Lebenswerk. Und dann kam natürlich immer wieder mal die Frage, wird er irgendwann aufhören? Wirst du dann der Nachfolger? Sowas stand auch mal in der Zeitung. Und so war es dann tatsächlich diesmal auch, als dann plötzlich die Situation da war, dass Intendant de Vries nicht verlängert hat. Da stand plötzlich in der Zeitung, Ratsmitglieder könnten sich vorstellen, dass Matthias Brodovi und Desimo das machen. Nur Ratsmitglieder hatten uns nicht angesprochen. Also das hat sich dann alles sehr verselbstständigt. Das ist ein sehr schneller Zeit dann eine offizielle Anfrage geworden.
Du kennst ja das Festival aus der Perspektive auf der Bühne, wenn du da stehst und selbst eben zauberst oder deine Show machst. Wie sieht das denn jetzt hinter den Kulissen aus?
Das ist tatsächlich für mich neu, weil das von der Stadt organisiert wird und da auch ein schlagkräftiges, engagiertes Team ist. Aber die Absprachen sind natürlich andere. So als Freelancer, der ich vorher dann immer war, habe ich halt gemacht, was ich wollte und dann war gut. Jetzt muss ich das aber schon mal abklären, damit das eben dann auch im Team funktioniert und ein Teamwork bei rauskommt. Und das lässt sich gut an. Wir sind ja auch noch nicht so sehr lange. Also 100 Tage bin ich jetzt gerade mit dabei und die sind alle wirklich sehr engagiert und toll dabei. Ich glaube, das wird sehr gut laufen.
Es gehört ja zu den renommiertesten Kleinkunstfestivals Deutschlands. Also das ist über die Grenzen hinaus. Da sind aus Europa tatsächlich Gäste, die dahin reisen. Und der barocke Garten, der macht die ganze Atmosphäre einzigartig. Was macht für dich den Zauber dieses Festivals aus?
Es sind tatsächlich viele ganz kleine Erinnerungen, die ganz großartige Momente waren. Nehmen wir das Beispiel Luftpferde, die dann da immer so lang liefen und das sah schön aus. Und dann saß ich eben einmal da mit einem Gläschen Wein, habe mich unterhalten und dann war dieser Hecke und dahinter war nur der Kopf des Luftpferdes zu sehen und der Sonnenuntergang spiegelte sich darin. Und das war so ein Moment wie, wow, Schauer überm Rücken. Und sowas kann man da eben erleben beim kleinen Fest. Das ist das Schöne.
Viele Besucherinnen und Besucher, die verbinden ja mit dem kleinen Fest ganz viele Erinnerungen an früher, an die Kindheit. Geht mir ganz genauso. Und es ist für viele auch eine feste Sommertradition, dorthin zu gehen. Wie bewahrst du jetzt diese Magie, ohne stehen zu bleiben?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung und ich sage auch ganz klar, im ersten Jahr wird es erstmal eine Rettungsmission. Wir haben ziemlich einen Einbruch bei den Zuschauerzahlen gehabt. Deswegen kam es zu dieser eigenartigen Situation, blitzschneller Intendantenwechsel. Jetzt wollen wir retten, heißt also, gehen mehr oder weniger auch auf Nummer sicher und haben ein paar Experimente drin. Natürlich, das muss sein, aber ich glaube, dass wir erstmal die Aufgabe haben, diejenigen, die die letzten beiden Jahre nicht so gemocht haben, wieder zu holen, dass die wieder mit Begeisterung dabei sind, aber eben auch die Gäste und Gästinnen, die letzten beiden Jahre besonders großartig fanden, weil es so anders war, wollen wir natürlich nicht verlieren. Da bieten wir entsprechend natürlich auch etwas an, was diese Gruppe dann begeistert.
Warum weniger Gäste? Wieso sind die Leute nicht mehr gekommen? Oder was war anders?
Der Umbruch war sehr groß und war einiges vorgegeben. Das heißt also, die neue Intendanz eben unter Caspar de Vries musste dann verzichten auf das Feuerwerk. Es gab keine Verlosung mehr im Vorfeld. Es war auf jeden Fall weiter hinten im Garten zu spielen. Dadurch gab es weitere Wege. Dann hat er zusätzlich noch den Zeitplan völlig verändert. Das heißt, es war jahrelang eine ganz, ganz strikte 20-Minuten-Show, ein paar Minuten Pause, dann wieder halb und voll, 20 Minuten Show, klarer Rhythmus. Der war plötzlich weg. Er sagte, man kann nicht Kunst in Zeit messen, hat er recht. Gab dann eben manche Sachen, die dauerten 50, andere 40, andere 12. Und, manche spielten einmal, manche dreimal. Es war schwieriger, sich einen Plan zu basteln. Und das war halt sehr viel von den Hannoveranerinnen verlangt. Die wollten sich ja nicht so voll drauf einstellen, so schnell. Das hätte ein bisschen schleichender sein können, glaube ich. Denn war sehr viel neu. Das war erstmal Schock.
Über die ganz vielen Jahre sind ja auch viele internationale Künstlerinnen und Künstler beim Kleinfest gewesen. Wie ist das jetzt bei dir unter deiner neuen Leitung? Sieht man jetzt mehr internationale Acts oder mehr regionale Künstler?
Es wird 2027 wieder sehr viel internationaler. In diesem Jahr ist der Anteil tatsächlich ein bisschen größer an regionaleren, also eben, ich sag mal, aus dem deutschsprachigen Raum, Acts. Das liegt einfach dann aber auch an der Tatsache, dass der Eintritt nicht erhöht wurde. Wir haben den gleichen wie vor Corona. Alle anderen Kosten sind wahnsinnig angestiegen. Und ich muss einfach gucken, dass die Künstler trotzdem fair bezahlt werden. Denn das kann nicht sein, dass das auf dem Rücken der Künstler stattfindet.
Du bist ja viele Jahre selbst immer mit dabei gewesen, hast auf der Bühne gestanden. Gibt es was, das du schon lange beim kleinen Fest mal sehen wolltest und jetzt als Leiter endlich umsetzen kannst?
Es ist tatsächlich etwas dabei, was ich ganz besonders wundervoll finde. Aber das darf ich noch nicht verraten, weil unsere große Programmvorstellung ist dann erst so in einem Monat ungefähr. Und also sagen wir so, zwei große Eckpunkte sind da, die was ganz besonders Auffälliges, Aufwendiges sind. Und die waren noch nie da und ich glaube, das wird ziemlich knallen. Und dann gibt es eben auch ein paar Premieren und einfach Dinge, die noch nie da waren. Auch eine andere Connection nach Hannover. Es werden einige repräsentative Punkte sein, wo man sagt, ach guck mal, die holen jetzt also jemanden von außerhalb und da können wir das entdecken. Also wie dann Stand-Up-Comedy, wie Poetry Slam, wie Musik. Und dann werden wir einfach so ein paar Angeln auswerfen und Verbindung schaffen in die Stadt. Denn auch nach dem kleinen Fest haben wir natürlich eine tolle Kulturszene in Hannover.
Wenn du jetzt die ganzen Jahre auch mit auf der Bühne warst, wie ist das als künstlerischer Leiter? Ist da so ein bisschen die Sehnsucht? Stehst du selber auch da oder hast du selber dieses Mal auf der Bühne nichts verloren, sondern als Leiter musst du dich um alle anderen Sachen kümmern?
Es ist alles anders geworden. Also, ich dürfte mich buchen. Das ist tatsächlich im Vertrag festgelegt, dass ich mich selber mit einem Auftrag dann betrauen dürfte. Aber das klappt natürlich hinten und vorne nicht. Ich werde da so viel auch repräsentativ natürlich rumlaufen und gucken, dass wir mit den Sponsoren einen Kaffee trinken und solche Dinge tun. Auf der Bühne, das wird nicht klappen. Ich werde mich um die Künstler kümmern und werde da einfach recht aktiv sein. Und wenn überhaupt, dann vielleicht in 3 Jahren auch mal wieder selbst auf der Bühne stehen. Ich habe tatsächlich eigentlich heute Premiere für mein neues Solo-Programm gehabt und den Vorverkauf dann 2 Tage, bevor er startete, abgebrochen und gesagt, ich schaffe es nicht, ich habe keine Chance, ich kriege den Kopf nicht frei für ein neues Solo. Dabei ist es in der Struktur schon fertig gewesen. Mal sehen, ob es dann im nächsten Jahr was wird. Das ist der Ehrgeiz.
Oh Mann, ich drücke die Daumen. Kleinkunst lebt ja von Nähe. Wie wichtig ist dir die direkte Begegnung zwischen den Künstlern und auch dem Publikum und auch dir und dem Publikum?
Das ist ja ein großes Geheimnis des kleinen Festes, warum es funktioniert. Erstmal natürlich Walk-Acts, die ganz nah dran sind und wo ein direkter Kontakt entsteht, wo man einfach auch diese Besonderheit erlebt, aus sich selbst herauszugehen und mit Dingen in Kontakt zu sein, wo man sagt, das ist ja eine völlig andere Welt. Und auch auf der Bühne sind natürlich ganz viele Acts, die normal nicht so nah dran sind. Die hast du normal auf der Bühne mit Licht und Ton und dann kommen die, dann machen sie was und dann gehen sie wieder. Und hier ist ja zwangsläufig Kontakt. Jeder und jede muss zur Bühne gehen, muss wieder zurück. Man wird angesprochen und auch von der Bühne herunter ist viel mehr Interaktion. Denn wer nicht mit der Situation Garten spielt, der wird es schwer haben. Man kann da nicht sein Programm abspulen. Man muss sich wirklich auf diese Atmosphäre des Abends einlassen. Als Gast genauso wie als Künstler und Künstlerin.
Du hast vorhin ganz kurz es angesprochen. Es gab ja über ganz viele Jahre immer dieses großartige Feuerwerk dann noch am Wochenende, wo man hinterher, wenn die ganze Kunst vorbei war, dort noch saß und die Lichter gesehen hat und das Feuerwerk genießen konnte. Das ist ja mittlerweile nicht mehr möglich. Das hat die Stadt verboten. Es gibt kein Feuerwerk mehr. Gibt es jetzt irgendwie eine neue Idee von deiner Seite aus, wie man es schaffen kann, dass man nicht hinterher, wenn alle Künstler fertig sind, sagt, okay, tschüss, das war's, jetzt gehen wir nach Hause?
Ja, es ist natürlich schwierig. So ein Feuerwerk war gigantisch. Das war auch wirklich jedes Mal ein Ereignis und ganz besonders schön. Ich habe das sehr genossen. Aber auch aus Umweltschutzgründen vollkommen klar, das kann man nicht so oft im Jahr durchziehen. Wir werden auf jeden Fall ein Finale haben. Klar, das Wertschätzen dann auch nochmal mit allen umgeht und auch inszeniert ist, wo auch ein bisschen was passiert, was ich jetzt noch nicht unbedingt so verraten möchte. Aber ich glaube, da sind zwei, drei schöne Bilder drin, wo man dann auch sagt, na, also das war doch schön. Das ist ja auch unser Motto. Schön
natürlich
hier.
Ne? Schön, genau. Und wenn wir uns jetzt nach dem kleinen Fest 2026 wieder hier treffen im Kulturspiegel, woran würdest du jetzt merken, dass die erste Saison mit dir wirklich gelungen ist? Woran misst du das?
Es gibt ja eine ganze Menge Feedback automatisch. Also wir sind in einer Zeit, in der alles immer bewertet wird. Und da braucht man gar nicht zu fragen. Also den Verriss kriegt man sowieso. Ich weiß jetzt schon, an welcher Stelle auf jeden Fall geschimpft wird. Und das wird so sein. Aber das müssen wir dann aushalten. Und die, die sich freuen, die sind ja eigentlich dann im Garten, lächeln einfach und sagen, schön war's und gehen vorbei. Die werden das nie irgendwo hinschreiben. Das werden wir einfach in den Augen sehen und das werden wir einfach an der Stelle merken, wie groß dann der Zuspruch war. Und natürlich einfach rein mathematisch. Wenn es noch Karten gibt und die ersten Tage laufen und da, wo noch Karten verkauft sind, die werden noch verkauft, dann scheint auch was richtig zu sein.
Du bist ja Zauberkünstler. Und wenn jetzt das kleine Fest im großen Garten ein Zaubertrick wäre, welcher Moment wäre dann für dich der große Überraschungseffekt?
Das ist aber eine abstrakte Frage.
Ja.
Uiuiui. Also eigentlich ist es die Verwandlung der Welt. Man kommt einfach aus dem Alltag zum Garten, sieht schon, da flirrt was, da sind viele andere, die was Besonderes erleben wollen. Und dann geht's rein auf diese berühmte Picknickwiese und da ist jetzt plötzlich das Tor offen zur Wunderwelt. Und man betritt einfach diese andere Welt und das ist der Trick, mit wirklich einem Schritt eine andere Welt zu betreten.
Es war früher so, da wurden die Karten verlost, da konnte man sich drauf bewerben, man konnte auch an die Abendkasse gehen und bekam da noch Karten. Wie läuft das jetzt ab?
Ganz wichtig, ganz, ganz viele Gäste denken immer noch, dass die Karten in der Verlosung sind. Nein, die sind schon im Vorverkauf seit Ende November und wir haben tatsächlich schon fast 50% der Karten verkauft. Und das ist irre, denn es weiß ja noch niemand, was passiert. Also dieses große Vertrauen, das setzt natürlich auch die Messlatte sehr, sehr hoch. Dennoch wird es auf jeden Fall traditionell immer noch abends an der Kasse Karten geben. Auch diese traditionelle Zahl von 300. Und das ist einfach so eine Mischung jetzt aus ganz einfach online kaufen, aber eben auch abends anstehen können.
Also so ein paar Vorschusslorbeeren hast du tatsächlich schon ernten können, Desimo.
Es ist tatsächlich ganz erstaunlich, weil es ist so viel Wohlwollen. Ich würde das gar nicht bewerten im Sinne von Vorschusslorbeeren, sondern von einfach einem gewissen Vertrauen, das mich sehr, sehr ehrt, wenn ich auf dem Markt herumlaufe. Einfach Erzeugermarkt in Hannover. Jedes Mal kommt jemand auf mich zu, Person kenne ich nicht, sie mich auch nicht, also offenbar doch, weil sagt einfach, oh, super, das ist toll, ich freue mich, ich habe schon Karten. Toi, toi, toi.
Ja, toi, toi, toi. Das kann ich auch nur sagen. Ich drücke total fest die Daumen. Und kannst du nicht vielleicht so ein ganz kleines bisschen verraten, worauf man sich freuen kann?
Ich sag einfach mal, wenn du die Werbung anguckst, da haben wir ja eine wunderbare Fantasiekutsche mit Einhorn. Dieses ganze Plakat wird lebendig. Die Kutsche kommt mit Einhorn. Da ist ein kleiner Walk-Act, das ist die Gaudi, wird live vor Ort sein. Und der Mensch, der das alles gezeichnet hat, Klaus Dorsch, der Künstler, der wird vor Ort sein und etwas zeichnen und den Gästen mitgeben. Man kriegt also ganz persönliche, individualisierte Kunst mit nach Hause.
Oh, wie schön.
Und dementsprechend, und eine Blume ist auch noch drauf, haben wir uns auch vorgenommen, in Herrenhausen welche zu haben im Sommer.
Also, alle können sich schon darauf freuen. Ein neues Kapitel für das kleine Fest im großen Garten mit einem künstlerischen Leiter, der den Zauber dieses Festivals ja wirklich kennt und ihn dann auch noch weiterdenken möchte. Und wie genau das aussieht, das können Sie erleben spätestens beim kleinen Fest 2026 im großen Garten. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier gewesen bist. Detlef Simon, Desimo, besser bekannt, der Zauberkünstler. Und los geht es am 2. Juli bis zum 16. Juli. Und die Karten, die können Sie online erwerben. Ich danke dir.
Ich danke herzlich, das hat Spaß gemacht.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ein Sommernachtstraum, Dornröschen oder was man von hier aus sehen kann. Die Welt des Figurentheaters ist bunter als oft angenommen und davon können sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Göttingen überzeugen. Die 41. Figurentheatertage, die laufen gerade. Vom Shakespeare-Klassiker über Märchen bis hin zur modernen Romanadaption mit Marionette, Handpuppe oder eben mit Maske. Katrin Pietzner war für uns dort.
Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupille, die Lieder. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück?
Auf ins Berlin der 20er Jahre mit dem Bremer Figurentheater Mensch Puppe. Ein Abend über die Autorin Irmgard Keun und ihren damaligen Bestseller Das kunstseidene Mädchen. Über das Leben am sozialen Rand, nicht nur als Frau in der Weimarer Republik.
Und noch 90 Mark übrig. Damit musste ich leben, bis sich mir andere Geldquellen boten.
Und schicke Männer in Berlin. Wie Mädchenhändler.
Anna Stieblich spielt die Männerrollen und vor allem Irmgard Keun. Neben ihr steht Janette Luft mit ihrer Puppe Doris, der Romanfigur.
Und wenn dieser Flo da ist, dann hat man so das Gefühl, die Zeit ist so aus dem Fugen. Und man ist jetzt miteinander in einem anderen Raum. Und das ist so ein schönes, für alle Sinne, so ein schönes Gefühl. Und die Menschen, die nehmen das jetzt einfach auf und hören einfach zu.
Dabei hält die Schauspielerin ihre Figur in der Hand. Während Friederike Krahl vom Karlsruher Theater Marotte Häuser, Menschen, Tiere auf den Küchentisch stellt. Vom riesigen Schafsfell bis hin zur kleinen Mancherie-Praline. Alles wird lebendig in, was man von hier aus sehen kann.
Das ist absolut mein Lieblingsbuch seit ganz vielen Jahren. Ich habe es x-mal verschenkt, ich habe es x-mal gelesen und irgendwann hatte ich das Gefühl, ich möchte genau dieses Buch versuchen, auf die Bühne zu bringen.
Denn es geht um Leben und Tod. Ein Dorfporträt wahrhaftig und irreal zugleich wie im Buch von Maja Nalecki. Aber es gibt in Göttingen nicht nur Geschichten für Jugendliche und Erwachsene. Auch die Kleinen können sich freuen, zum Beispiel über Hase und Igel, den kleinen Eisbär oder Märchen wie Dornröschen.
Man würde jetzt erstmal denken, ah, Dornröschen, kennen wir alle, wissen wir alle? Nee, das dürfen wir da nicht erwarten. Das ist anders, dass die so einen alten Stoff nehmen, den aufbrechen, sich Platz selber da drinne schaffen und den aus einer komplett neuen Sichtweise mit viel Witz erzählen können. Und das ist für mich das, was Figurentheater in den letzten 15 Jahren eben geschafft hat. Modern zu werden.
Maike Gottschalk organisiert in Göttingen die Figurentheatertage gemeinsam mit einem engagierten Förderverein. Kein Wunder also, dass dieses Festival seit über 40 Jahren erfolgreich läuft. Auch dank der Künstlerinnen selbst. Sie suchen immer nach neuen Ausdrucksformen, experimentieren, überschreiten Grenzen. Wie die Familie Flöz um Hajo Schüler. Sie hat das Maskenspiel neu entdeckt.
Diese Masken sind ja erstmal starre Gebilde, das heißt, die sind fest, die bewegen sich nicht. Also die haben in dem Sinne keine Mimik. Und was Masken aber toll können, ist die Fantasie und die Imagination im Zuschauer anzuregen. Gerade dadurch, dass sie sich nicht bewegen, fängt der Zuschauer an, sich innerlich zu bewegen.
Ein Spiel ohne Worte, denn die Figuren sind stumm. Und trotzdem oder gerade deshalb werden die Geschichten der Familie Flöz überall verstanden. Ihr aktuelles Stück heißt Finale.
Darum geht es eigentlich in dem Stück. Menschen, die, man kann so sagen, in eine Sackgasse oder an eine Schwelle in ihrem Leben treten, wo sie nicht wissen, wie es weitergehen soll.
Drei Menschen. Einer im Späti, einem Kiosk in Berlin, der nachts geöffnet ist, der andere im Krankenhaus und die dritte im Wald. Wie die drei sich entscheiden und warum das Finale eine Hommage an das Publikum ist, dafür am besten das Stück ansehen. Und sich vom Figurentheater in Göttingen überraschen lassen.
Und wenn Sie Lust bekommen haben, die Göttinger Figurentheatertage enden am 22. Februar. Und die Aufführung gibt es an ganz verschiedenen Orten der Stadt, vom Alten Rathaus, dem Deutschen und Jungen Theater bis zur Musa oder dem Kino Lumière. Und einige Inszenierungen sind auch im Seniorenheim zu erleben. Karten, die bekommen Sie in der Touristeninformation und natürlich auch an allen Vorverkaufsstellen und online.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer. Schön, dass Sie heute Abend hier bei uns sind. Es wird humorvoll und ehrlich zugleich. Jan Weilers Bestseller Die Eltern kommt ins Kino und erzählt davon, was passiert, wenn Kinder erwachsen werden. Ja, und Eltern plötzlich auch. Wir erinnern dann noch an eine große Künstlerin. Zum 150. Geburtstag von Paula Modersohn-Becker zeigen wir, wie sie bis heute kreative Menschen inspiriert. Und wir schauen auf ein spannendes Kunstbuch, das die Darstellung des weiblichen Körpers in der Kunstgeschichte neu erzählt. Schön, dass Sie dabei sind. Der Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Wenn sich einer mit Pubertieren auskennt, also der Spezies Mensch zwischen 12 und 20, dann Jan Weiler. Er hat als Kolumnist und Buchautor viele Jahre lang das Zusammenleben mit Heranwachsenden durchleuchtet. Ja, was aber, wenn die Kinder dann groß sind und die Erziehungsberechtigten sich selbst überlassen? Diesem Thema hat Jan Weiler sich in seinem Buch »Die Eltern« gewidmet mit »Ä« geschrieben. Jetzt ist die Verfilmung von Sönke Wortmann in den Kinos und Walli Müller hat sie sich angeschaut.
Im Film spielt Sebastian Betzel den Familienvater, dessen einziger Lebensinhalt neben der Schriftstellerei seine Kinder sind. Doch Carla und Nick haben das Pausenbrotalter inzwischen hinter sich gelassen und kommen auch sonst gut ohne ihn zurecht.
Frühstück?
Keine Zeit jetzt.
Aber es ist total wichtig, morgens was zu essen.
Papa, der Gender Pay Gap ist total wichtig.
Ja, es bestreitet auch niemand, aber...
Das Allerunwichtigste hingegen ist dein kleinbürgerliches Morgenritual mit Eiern aus dem Hühner-KZ und Kohlenhydraten.
Und frisch gepresstem Orangensaft.
Tochter Carla will mit 21 eigener Wege gehen. Papa Hannes hat damit ein Problem.
Also ich finde Carla viel zu jung zum Ausziehen. Sie hat doch hier alles, was sie braucht.
Und ein Vater, der ihr neuen Nachrichten schreibt, wenn sie um Mitternacht noch nicht zu Hause ist.
Ich bin halt nah dran an den Kindern.
Wir müssen sie loslassen.
Ich habe aber Angst, dass sie untergehen.
Du hast Angst, dass du untergehst.
Jan Weiler hat nicht nur die Buchvorlage, sondern auch das Drehbuch zu Die Eltern geschrieben und gesteht, dass viel eigene Wehmut darin steckt.
Weil das ja jetzt doch vorbei ist. Die Kinder liefern nicht mehr. In dem Film steckt schon eine ganze Menge von dem Sentiment oder der kleinen Trauer drin, die man empfindet, wenn die Kinder groß werden.
Sein Hannes mag ganz grundsätzlich keine Veränderung. Und das fliegt ihm mit Anfang 50 um die Ohren, denn auch der Lektor findet:
Du wiederholst dich nur noch. Das macht anschaulich. Es langweilt. Spätestens seit Band 4.
Und Ehefrau Sarah, gespielt von Anna Schut, wirkt verdächtig gelangweilt von der Beziehungsroutine.
Man muss Sachen auch mal anders machen.
Veränderung ist bloß die Angst vor Beständigkeit.
Den Satz würde Hauptdarsteller Sebastian Betzel so nicht unterschreiben.
Veränderung ist ganz wichtig, weil die Erde dreht sich ja und wir uns auf ihr mit. Rituale, Traditionen und Sachen, die man gleich macht, finde ich total gut und richtig. Es ist nur eine fluide Geschichte, man muss innerhalb dessen aber trotzdem auch wieder beweglich sein.
In der Rolle aber hält er verzweifelt an allem fest, was ihm längst zu entgleiten droht. Manche Pointe geht hier auf Kosten des geistig unbeweglichen Boomers, wobei gelegentlich beherzt in die Klischeekiste gegriffen wird. Aber wer selbst mit heranwachsenden Kindern zu tun hat oder hatte, findet garantiert auch viel zum Schmunzeln, wie das Müsli-Schalengrab unterm Kinderzimmerbett samt versteinerter Reste. Kommt auch Sebastian Betzel bekannt vor, dessen eigene Kinder noch im Pubertieralter stecken.
Das Thema Wäsche und Teller und Gläser zurückbringen, das ist gerade ein großes bei uns.
Da in Hamburg gedreht wurde, konnte Betzel, der mit seiner Familie im Stadtteil Ottensen lebt, mehr als sonst zu Hause nach dem Rechten sehen. Allerdings lag sein Filmwohnhaus in Volksdorf.
Und es war jeden Tag in der Früh 1,5 Stunden Autofahrt. Da haben Weltmathematiker zusammengearbeitet, wo ist es am weitesten von ihm innerhalb dieser Stadt. Aber es ist halt ein Stadtstaat und es ist groß.
Näher hat er es zum St. Pauli-Theater, in dem er am Wochenende mit einem neuen Stück Premiere feiert. Als Vater mit Abnabelungsproblem ist er in Die Eltern wunderbar besetzt und kann zeigen, dass er auch jenseits seiner Paraderolle Kommissar Eberhofer lustig sein kann. Und Jan Weiler lässt im Drehbuch trotz allem Platz für Nähe zwischen Gen Z und Generation Golf.
Es gibt ja in diesem Film diesen sehr warmen Moment, wo der Sohn den Vater mal tröstet. Das ist dann so wahrscheinlich das erste Mal im Leben, wo sich die Funktion umkehrt.
Eine unterhaltsame Familienkomödie für alle, die ein Herz für verlassene Väter haben.
Gemeinsam mit Ihnen geht's durch den Dienstag hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Vor 150 Jahren wurde Paula Modersohn-Becker in Dresden geboren. Und die Malerin lebt weiter. Nicht zuletzt an ihrem Wirkungsort in Worpswede bei Bremen, wo sie auch heute noch Künstlerinnen und Künstler inspiriert. Angelika Sinn ist eine von ihnen. Die Autorin und Künstlerin lebt seit 2015 in Worpswede und lässt Paula Modersohn-Becker in ihrer Textkunst wieder aufleben. Agnes Bührich hat sie besucht.
In den Hütten im Moor, den windschiefen Karten, suchen sie ihre Modelle, Drehbehn und Tölken im Armenhaus. Greise, geduldig wartend auf den Tod, Mütter, die entblößten Brüste voller Milch und Mädchen wie Beta, schamvoll im Akt. Sehen, sagt Paula, für sich einnehmen, gewinnen für die Kunst.
Paula Modersohn-Becker in der Interpretation von Angelika Sinn. Modelle heißt ihre selbstgeschriebene und gelesene Betrachtung, eine Audiostation im Rahmen einer Ausstellung der Worpsweder Kunsthalle. Seit fast 20 Jahren beschäftigt sich die studierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin mit der Worpsweder Künstlerin. Was war Paula Modersohn-Becker wichtig?
Auf jeden Fall die Kunst. Das war das Allerwichtigste anscheinend in ihrem Leben, so äußert sie das auch in ihren Briefen und Tagebüchern. Die Kunst und zu lernen, also sie ist ja mit 31 Jahren schon gestorben und sie war im Prinzip ja auch noch in einer Lernphase für sich. Wahrscheinlich wäre sie das 10 oder 20 Jahre später auch gewesen. Ich schätze das so ein, dass sie auch Lust hatte, immer dazu zu lernen. Und sie war auch abenteuerlustig und oftmals sehr unkonventionell.
Angelika Sinn spürte den vier Aufenthalten Paula Modersohn-Beckers in Paris Anfang des 20. Jahrhunderts nach. In der Stadt an der Seine wandelte sie gemeinsam mit einer Kollegin auf ihren Spuren und fühlte sich ein bisschen wie eine Schauspielerin, die in eine Rolle schlüpft, sagt die 65-Jährige. Eine Rolle aus verschiedenen Lebensphasen von Paula Modersohn-Becker.
Ihr erster Paris-Aufenthalt, das war 1900, da war sie eine ganz junge Frau und war so im Aufbruch, war auch relativ lang in Paris. Dann ist sie noch mal 1903 dort gewesen, schon verheiratet, 1905 auch. Da kriselte es schon so leicht in ihrer Ehe und 1906 hat sie ihren Mann verlassen. Da war sie in einer ganz anderen Stimmung, aber auch in einem Schaffensrausch, wie sie schreibt.
Nachzulesen ist das im Buch Mit Paula in Paris, für das Angelika Sinn die Texte geschrieben hat. Dass ihr das liegt, merkte sie während des Studiums. Sie arbeitete als Kulturpädagogin und Journalistin, unterrichtet bis heute kreatives Schreiben. Dann kam die Textkunst dazu.
Herzschlag, Herzschlag, Herzschlag.
Angelika Sinn bespielte Räume wie den Bunker Valentin in Bremen. Sie machte Performances, in denen sie die sieben Sünden Mahatma Gandhis aus den 1920er Jahren stundenlang auf lange, schmale Papierbahnen stempelte. Und dann geht es immer wieder um Paula Modersohn-Becker.
Sie hat den Schritt gewagt in die Moderne damals. Das haben die anderen Worpsweder Künstler, also ihr Mann zum Beispiel, so nicht gewagt. Und sie war wirklich eine moderne Malerin.
Sich möglichst zu 99% der Kunst zu verschreiben, das könne man von Paula Modersohn-Becker lernen, sagt Angelika Sinn. Die Freundin der Malerin, Ottilie Reiländer, könnte dabei einst in deren Bann gezogen worden sein.
Zu ihrer farbigen Eigenart, der Schweigsamkeit, dem Glauben an sich selbst, ihrem Übermut, ihrer Lebenslust, ihrer Intensität. Magnetisch.
Schön, dass Sie bei uns sind an diesem Dienstagabend im Kulturspiegel hier bei NDR 1 Niedersachsen. Der weibliche Körper in der Kunst. Man könnte meinen, über dieses Thema sei eigentlich alles bekannt. Frauen und ihre Körper sind seit der Steinzeit ein ganz zentrales Thema der Kunstgeschichte. Der Bildband der Kunsthistorikerin Amy Dempsey schafft es dennoch, eine neue Perspektive zu finden. In ihrem Buch voller Beispiele aus vielen Jahrhunderten geht es um weit mehr als nur eine Zusammenstellung von akt- und kurvenreichen Darstellungen. Severin Neve hat sich faszinieren lassen von dieser facettenreichen Neuerzählung der Geschichte von Frauen und ihren Körpern in der Kunst.
Die Kunsthistorikerin Amy Dempsey scheut sich nicht, gleich mit dem ersten Werk in die Vollen zu gehen. Die Geburt der Venus. Wer den weiblichen Körper in der Kunst zeigen will, kommt um die Göttin der Liebe nicht herum.
Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa?
Natürlich darf auch sie nicht fehlen, die Mona Lisa, diese geheimnisvolle Frau, die anstatt mit klassischer Schönheit durch Individualität besticht. Die Renaissance füllt das erste von fünf Kapiteln. Schon in dieser frühen Epoche zeigen die ausgewählten Gemälde weibliche Körper in erstaunlicher Vielfalt. Schnell ist es vorbei mit der Lieblichkeit.
Ja.
Judith enthauptet Holofernes, ein bekanntes Motiv, hier besonders grausam dargestellt. Artemisia Gentileschi malte um 1620 Judith mit ihrer Magd Abra, ausgeleuchtet wie von Scheinwerfern und dennoch düster, brutal entschlossene Gesichter, blutbespritzte Arme, Blut in Judiths Dekolleté. Holofernes schwinden die Sinne und das Leben.
Auch wer die Geschichte nicht kennt, versteht doch, dass hier zwei entschlossene junge Frauen die Kontrolle übernehmen. Das Motiv steht nicht nur für allgemein weiblichen Zorn und Empowerment, sondern verweist auf den biografischen Hintergrund der Künstlerin. Gentileschi erlitt ein Trauma, als sie im Teenageralter von ihrem Kunstlehrer brutal vergewaltigt wurde und anschließend einen für sie quälenden offiziellen Prozess durchstehen musste.
So erfährt man in den kurzen Texten zu jedem Bild, jeder Skulptur doch immer wieder Dinge, die diese nochmal in ein anderes Licht rücken. Dempsey hat fast ein Gesamtwerk geschaffen, in dem alle Klassiker dabei sind. Und dennoch hat man den Eindruck, dass die Motive, für die sie sich entschieden hat, weit mehr als nur Darstellung von Nacktheit und Weiblichkeit sind. So wie die drei Grazien von Peter Paul Rubens. Was für Frauen so echt und so perfekt unperfekt. Diese runden Hintern, fleischigen Hüften, wie sich die drei schamlos gegenseitig berühren und gegenseitig betrachten. Mit sanftem Blick, mit einer Zärtlichkeit, bei der wir Betrachterinnen und Betrachter uns fast wie Voyeure fühlen. Es sind große Namen dabei wie Schiele, Manet oder Degas und sein Gemälde »Die Frau beim Haarekämmen« von 1885. Ein Beispiel seiner sogenannten Schlüssellochästhetik, mit der er Frauen bei ganz normalen Tätigkeiten zeigen wollte, als würde man sie eben durch ein Schlüsselloch beobachten. Die sexuelle Befreiung und die Emanzipation der Frau in den 1960er Jahren zeigt Meet Joy von Carolee Schneemann. Eine Performance, so beschrieb es die französische Journalistin Carmen Tissier, bei der sich
halbnackte Männer und Frauen auf einem Haufen Papier räkelten und sich mit roter, grüner und gelber Farbe beschmierten. Dann warfen sie sich gegenseitig Makrelen und ein blutverschmiertes Huhn an den Kopf. Unterdessen besprühte ein rotierender Strahl die Zuschauer.
Abbildungen nackter Frauen gibt es wahrlich genug, in jeder Form, mit oder ohne ästhetischem Anspruch. Umso bemerkenswerter, dass Amy Dempseys Bildband nicht mal ansatzweise versucht, dazu in Konkurrenz zu treten. Wer einen guten Gesamtüberblick über den weiblichen Körper in der Kunst bekommen möchte, sich aufrichtig für die Geschichte des Aktes und die Vielfalt anderer Darstellungsformen von Weiblichkeit in der Kunst interessiert, der liegt mit diesem Buch genau richtig.
Severin Neve über den umfassenden Bildband Der weibliche Körper in der Kunst von Amy Dempsey, erschienen im Lawrence King Verlag. Die 240 Seiten kosten 38 Euro. Der Dienstagabend hier bei NDR 1 Niedersachsen im Kulturspiegel. Ja, und schon ist eine Stunde um. Das geht immer ratzfatz mit Ihnen. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht, Ihnen hoffentlich auch. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen traumhaft schönen Abend. Kommenden Dienstag hören wir uns dann wieder hier im Kulturspiegel. Ich bin Martina Gielitzer. Machen Sie es gut. Tschüss.